Alles ist fahrbar. Der Mountainbike-Podcast.
Willkommen zu einer neuen Folge von Alles ist fahrbar. Heute sprechen wir über einen echten Gamechanger im E-Bike-Sektor. Und zwar über eine kontroverse Debatte auch, die in Richtung Maximalleistung von E-Bike-Antrieben geht, die gerade richtig Fahrt aufnimmt. Unser heutiger Gast kommt von einem Unternehmen, das eigentlich für ganz andere Höhenflüge bekannt ist und jetzt mit beiden Rädern auf dem Boden der MTB-Welt gelandet ist. DJI, Marktführer bei Drohnen, ist im Herbst 2024 mit einem eigenen E-Bike-Antrieb und einer komplett neuen Bike-Marke aufgeschlagen und hat damit ordentlich Staub aufgewirbelt. Ja, warum? Weil der Avionox-Motor nicht nur clean aussieht, sondern auch echt brutal stark ist. 1000 Watt Leistung und 120 Newtonmeter und das ist dauerhaft verfügbar. Kein anderer Antrieb im EMTB-Bereich hat so viel Power aktuell. Und gleichzeitig geht es dann heute auch um einen Gesetzesvorschlag auf EU-Ebene, der gerade von der ZDV kontrovers diskutiert wird, der das alles so ein bisschen in Frage stellt. Ja, maximal 750 Watt Leistung bei 400% Unterstützung, das soll gesetzlich festgelegt werden. Was bedeutet das für einen Hersteller wie DJI und wird der Avionox vielleicht sogar bald verboten? Was möchte DJI überhaupt im E-Bike-Segment alles erreichen? Und das möchte ich heute mit zwei spannenden Gästen besprechen. Und dazu begrüße ich erstmal meinen Kollegen und Testchef vom Mountainbike-Magazin, Chris Pauls. Hi Chris.
Hi Lukas.
Und vor allen Dingen von DJI, Ferdinand Wolf, der über Technik, Regulierung, Vision, aber vielleicht auch die ein oder andere Insider-Info bei DJI Bescheid weiß natürlich. Hi Ferdinand.
Hallo, freut mich dabei zu sein.
Ja Ferdinand, ich würde sagen, wir starten erstmal natürlich mit dir. Vielleicht stellst du dich erstmal vor und sagst, was du in diesem riesigen Konzern bei DJI überhaupt treibst und wie du dazu gekommen bist, im E-Bike-Segment durchstarten zu dürfen.
Ja, Ferdinand Wolf ist mein Name, hast mich ja gerade schon vorgestellt. Ich bin seit fast 10 Jahren bei DJI, habe angefangen ganz klassisch im Drohnenbereich. Ich denke mal, das ist das Produkt, wo viele Leute DJI auch kennen und wofür DJI auch sehr bekannt ist, neben den Kameras, die wir auch, und Stabilisierungssystemen für Kameras. Genau, dort habe ich angefangen, habe Videoproduktionen geleitet, global. Also Werbefilme, Produktlaunchfilme, aber auch andere Filme, die DJI produziert hat, habe ich da unterstützt. War aber von Anfang an schon sehr stark in der Produktentwicklung auch involviert, habe die Produkte getestet, habe viel Feedback gegeben für die Entwicklung. Und das hat mich auch mal, die technische Seite hat mich sehr interessiert, weil ich auch aus der Technik komme. Ich habe Informatik studiert und seit Kindheit fliege ich Modellhelikopter und auch als Drohnen rauskam, fand ich das immer sehr interessant. Das war auch meine Motivation, dann bei DJI anzufangen. Genau, und als dann innerhalb von DJI dieser E-Bike-Antrieb entwickelt wurde, habe ich mich natürlich sehr für interessiert, als ich davon gehört habe und mich dann bei dem Team vorgestellt und gesagt, na, falls ihr da irgendwie Unterstützung braucht, ich bin passionierter Mountainbike-Fahrer und Fahrradfahrer seit Kindesbeinen. Ich bin in der Nähe vom Odenwald aufgewachsen, vielleicht für den einen oder anderen oder die eine oder andere ein Begriff. Da gibt es viele schöne Berge und da fährt man viel Mountainbike. Und so habe ich auch als im jugendlichen Alter schon angefangen, dort rumzufahren und bin seit jeher begeisterter Mountainbiker. Und ja, habe dann gesagt, falls ihr da irgendwie Unterstützung braucht, kann ich gerne helfen. Und wie das dann halt so ist, wenn man die Hand hebt, ist man dann ganz schnell in einem anderen Bereich.
Das kann ich mir vorstellen, ja.
Nee, man hat dann halt gemerkt, okay, da ist jemand, also A, kommt der aus Deutschland, ich bin hier in der DJI-Niederlassung in Frankfurt angesiedelt, also ist ja nicht weit vom Odenwald, auch wo ich aufgewachsen bin. Wir haben ja auch den großen Feldberg um die Ecke, es sind hier viele Möglichkeiten zum Fahrradfahren, Bad Kreuznach, Stromberg ist auch nicht so weit für den einen oder anderen ein Begriff. Also gibt hier genug. Mhm. Dann wurde natürlich, das fanden die Leute natürlich gut bei DJI, dass hier jemand ist aus Deutschland, der sich im Mountainbike-Bereich gut auskennt, selber viel fährt und auch noch den technischen Background hat, was Produktentwicklung angeht, von DJI aus quasi. Und so bin ich dann schnell aus meinem ursprünglichen Bereich, aus den Drohnen und Kameras, versetzt worden, sage ich mal, in den E-Bike-Antriebsbereich, was ich natürlich auch super spannend fand, als Mountainbiker da an einem neuen Produkt mitzuarbeiten. Und auch bei den ersten Testprodukten, die ich dann, ja, ich habe schon Ende 2022 die ersten Prototypen getestet und habe da dann natürlich auch gleich festgestellt, dass es schon was sehr Besonderes ist, an dem hier gearbeitet wird, und war dann natürlich auch gleich Feuer und Flamme für das Produkt. Und 2023 war ich dann auch hier schon auf der Eurobike so ein bisschen undercover unterwegs und habe die ersten Prototypen von dem Antrieb vorgestellt, ausgewählten Herstellern und aber auch ein paar Influencern, so wie es nennen, so Rob Sam's Bike und wie sie alle heißen, hatten wir damals hier in der Tiefgarage schon die ersten Prototypen gezeigt. Genau, und so bin ich jetzt dabei gelandet und habe jetzt hier die Aufgabe, die ehrenvolle Aufgabe, auch Avinox DJI so ein bisschen zu vertreten bei Interviews, Presseterminen, bin stark in der Produktentwicklung tätig. Mein Aufgabenfeld im Moment ist auch, diesen Antrieb bei Fahrradherstellern, also in so sogenannten OEMs, zu integrieren und denen zu helfen, unser System bei sich quasi in Neuentwicklungen zu integrieren. Genau, das sind so meine Tätigkeiten.
Ja, das cool. Klingt auf jeden Fall super spannend, vor allen Dingen gerade, wenn du dann so ein Tech-Nerd bist, wie du gerade schon beschrieben hast. Aber bleiben wir nochmal ganz kurz bei DJI. Wie kommt so ein Drohnen-Weltmarktführer auf die Idee, Mensch, wir bauen jetzt einen E-Bike-Antrieb? Kannst du da was zu erzählen, auch wenn du scheinbar schon ein bisschen später in das Produkt eingestiegen bist?
Also zum einen stellt DJI nicht nur Drohnen her, sondern macht ja noch viel mehr Sachen. Also na klar, man kennt uns, hatte ich ja vorhin schon eingangs erwähnt, vor allem durch die Drohnen, aber wir stellen auch mittlerweile Kameras auf Hollywood-Niveau her und vor allem Stabilisierungssysteme für Kameras, wo man große Kinokameras reinhängen kann, aber auch Smartphones, kleinere Kameras, um dann ein sehr stabiles Bild zu halten. Das haben bestimmt viele Leute schon gesehen. Wir werden ja mittlerweile überall eingesetzt. Wir haben ein sehr erfolgreiches so Ansteckmikrofon. Das sieht man eigentlich auch fast in jedem Podcast oder bei Interviews. Und wir haben auch unter anderem, wissen viele nicht, viele Produkte für Industrie, also Industriedrohnen, die Hochspannungsleitungen überwachen können. Aber auch unter anderem ein System für selbstfahrende Autos entwickelt. Das ist mittlerweile komplett ausgegründet unter einer anderen Marke und einem anderen Namen. Aber das ist quasi so ein Vision- und LiDAR-based System, was unter anderem jetzt gerade bei Volkswagen getestet wird. Also es ist sind nicht nur Drohnen, sondern wir sind quasi so im Hightech-Bereich schon sehr, sehr viel tätig. Und da kommen auch zum Beispiel, es kam ja letztes Jahr die Powerstations raus, also so große Powerbanks quasi. Und auch dieses Jahr werden noch das eine oder andere Produkt abseits des Drohnen- oder der Kamerawelt auf den Markt kommen, kann ich schon mal spoilern. Generell, dass DJI schon ein bisschen über den Tellerrand schaut und auch in andere Produktkategorien geht, ist jetzt eigentlich nichts Neues. Und was das E-Bike an sich angeht, wenn man sich anguckt, was so eine Drohne ausmacht oder was für Kernkomponenten so eine Drohne hat, dann ist es tatsächlich gar nicht mal so weit weg von einem E-Bike-Antrieb. Also eine Drohne fliegt ja durch einen Antrieb erstmal, indem sie einen Brushless-Motor hat, der von einer Lithium-Ionen-Batterie angetrieben wird. Und damit das Ganze stabil in der Luft bleibt, sind da Sensorsysteme drin, also Lage-, Neigungssensoren. Ich brauche eine Batterie, hatte ich gesagt, die das Ganze powert. Da läuft ein Batteriemanagementsystem drauf. Das Ganze muss ich irgendwie aufladen, brauche ich Ladegeräte für. Und dann brauche ich natürlich auch eine Software, die das Ganze irgendwie am Leben hält, um das Ganze zu kontrollieren. Und das sind alles auch Bestandteile und ein Human Interface, also ein Display. Ne? Das sind alles Bestandteile, die wir letztendlich auch im E-Bike oder bei einem E-Bike-Antriebssystem wieder vorfinden. Und da greifen wir natürlich dann bei DJI auf jahrelange Erfahrung zurück. Also DJI gibt's schon seit 2006, also es sind jetzt schon fast 20 Jahre. Und daher haben wir natürlich ein riesen Know-how und haben auch diese ganzen Technologien in-house schon. Das ist auch einer der Gründe, warum wir so schnell und so erfolgreich so ein Produkt entwickeln konnten, weil alles, was dieses E-Bike-System ausmacht, das ist komplett in-house entwickelt. Also wir mussten da nicht an Dritthersteller gehen oder an Zulieferer, weder bei der Entwicklung noch bei der Herstellung, sondern das sind eben alles Technologien, die wir in-house schon hatten und auf die wir zurückgreifen konnten. Und somit konnten wir auch schnell ein großes Team ausbauen oder halt die Erfahrung aus den vorherigen Produkten nutzen. Zum Beispiel der Kollege, der das für das Avionox-System, die das Batteriedesign gemacht hat, das BMS-Design, auch die BMS, also Batterie-Management-System, Programmierung, das ist ein Kollege, den kenne ich schon jahrelang aus dem Drohnenbereich, mit dem habe ich vor Jahren schon auf dem Feld gestanden und habe neuen Drohnen gebaut und getestet. Und das ist eben einer der Besten in seinem Feld und der macht jetzt halt ein Batterie-Management-System für ein E-Bike, was aber, wie gesagt, auch nicht so viel anders ist. Ne? Letztendlich laufen da sehr ähnliche, sind die gleichen Akkutypen, laufen sehr ähnliche Prozesse darauf ab, sodass das eigentlich für uns gar nichts Neues ist und dann mehr die Entscheidung, warum man sowas macht. Das ist, glaube ich, so eine Kombination aus wir challengen uns selber mit einem was Neuem und wir haben auch irgendwo eine Leidenschaft dafür, weil wir haben Top-Management bei uns, auch Leute sitzen, die sehr passionierte Mountainbiker sind und dann haben wir eben auch Leute wie mich, die seit Kindesalter Fahrrad und Mountainbike fahren und wir haben eben die bestehenden E-Bike-Systeme getestet und sind die halt eben auch im Hobbybereich gefahren und haben gesagt, naja, das ist ja alles schon schön und gut, aber eigentlich würden wir mal gerne schauen, was wir da so mit der DJI-Technologie noch so rausholen könnten und ob wir da nicht noch die ganze Sache ein bisschen interessanter machen können für die Nutzer.
Jetzt brennen mir da natürlich direkt zwei Fragen, oder die habe ich die ganze Zeit schon irgendwie parat. Und zwar einmal hast du gesagt, es ging dann relativ schnell, dass ihr so einen Motor oder so ein System entwickeln könnt. Wie lange genau? Und wie kam es zu dem Markteintritt? Weil das ist ja auch eine Besonderheit. Du sagtest, du bist 23 schon mit dem Motor rumgelaufen auf der Eurobike, hast den anderen Herstellern dann wohl schon gezeigt oder gefragt, ob die den vielleicht verbauen möchten. Ja. Und dann kamt ihr 24 dann mit einer eigenen E-Bike-Marke, die so richtig oder DJI selber gegründet hat und in denen der Motor jetzt dann vorerst auch alleinig verbaut war.
Also an dem System, ich kann es dir gar nicht genau sagen, seit wann wir das schon entwickeln, aber ich glaube, es war so, es fing so Ende 2020, Anfang 2021 wurde so diese erste Projektgruppe aufgesetzt, aber dann halt auch noch sehr klein. Also als ich dazu kam, waren es ja vielleicht 15, 20 Leute, die da dran, also im 2022 gearbeitet hatten. Und ja, wie sowas halt auch ist in so einem Unternehmen, das fängt erstmal so als kleines Projekt an, wo man schaut, dann was geht da eigentlich, was kann man da so machen? Und da wurde auch erstmal in verschiedene Richtungen geschaut, auch mit integrierten Getrieben, ob das was ist. Mhm. Aber hat man dann irgendwann gemerkt, naja, es ist irgendwie noch nicht so auf dem Level, wie wir uns das vorstellen, weil wenn DJI in einen Bereich oder in einen neuen Bereich reingeht, dann haben wir immer den Anspruch, da auch Technologieführer zu sein und auch einfach ein Produkt zu machen, was uns voll überzeugt und auch irgendwie was Neues auf den Markt bringt. Also wir sind ja nicht so eine MeToo-Marke, sondern wir sind eben jemand, der, wenn ein Produkt auf den Markt kommt, eigentlich das Beste in der Kategorie haben will und zu einem sehr erschwinglichen Preis und sehr nutzerfreundlich. Und wir hatten uns damals dann eben, wie gesagt, wir haben in verschiedene Richtungen geschaut, haben gemerkt, so mit integrierten Getrieben, da ist die Technologie noch nicht so weit. Da gibt es zwar eine oder andere Lösung, kennt ihr ja auch, von Mitbewerbern, aber das war für uns noch nicht so auf einem Stand, wo wir gesagt haben, das finden wir jetzt super interessant. Und im High-Performance-Bereich haben wir da dann doch eher den klassischen Mittelmotorantrieb gesehen. Und haben dann in diese Richtung weiterentwickelt. Wie gesagt, das hat, glaube ich, so, ja, 2022 hat das Projekt richtig Fahrt aufgenommen und hatten dann 2023 da den ersten vorzeigbaren Prototyp. Und ja, man hat es natürlich als neuer Hersteller in so einem Bereich dann auch nicht so einfach. Wir mussten dann auch erstmal verstehen, wie die E-Bike-Welt so funktioniert oder generell, wie die Fahrradwelt so funktioniert. Und auch wenn DJI ein Riesenunternehmen ist mit 14.000 Leuten, auch da muss man natürlich dann erstmal irgendwie Kontakte knüpfen und ja, schauen, wie kommt man da überhaupt rein? Und das war tatsächlich am Anfang auch gar nicht so einfach. Ich erinnere mich da auch noch an die ersten Meetings, die ich da hatte, wo ich dann die ersten Prototypen gezeigt habe, großen Fahrradherstellern und auch anderen Leuten. Und ich glaube, man wurde da am Anfang nicht ganz ernst genommen, weil es dann hieß, ja, warum macht ihr jetzt sowas? Also ich meine, die gleiche Frage, wie die ihr gerade gestellt habt, wurde dann auch gestellt. Mhm. Und ich glaube, man war sich da nicht ganz sicher, was man davon halten soll, dass DJI sowas macht. Der erste Prototyp, den ich damals gezeigt habe, also der erste, ne, das war dann auch schon die Version 5 intern, der war schon ziemlich gut. Der, ich würde mal sagen, der war damals schon auf dem Niveau, wie so die Konkurrenz damals war.
Konnte man den denn schon testen und fahren? Oder
Auf der Eurobike. Also ich fahre hier im Frankfurter Darmstädter Raum schon seit Ende 22, Anfang 23 fahre ich schon auf den ersten Prototypen rum. Ja, das ist auch lustig. Also zum Beispiel vielleicht kennt ihr ja auch den Toffer. Mhm. Der hatte mal, ich war mal oben auf dem Meliburkus, bei uns ein großer Berg. Da war ich mit einem Early Prototype oben und mit einem Freund von mir unterwegs und haben wir ihn getroffen, aber er hat zum Glück nicht gesehen, was das war eigentlich. Da machen wir heute noch drüber. Ja, genau, witzig. Nee, also das war damals schon fahrbar und es hat auch schon gut funktioniert. Aber wie gesagt, ich glaube, die Fahrradhersteller wussten nicht so ganz, was sie davon halten sollen, ob wir das wirklich ernst meinen, ob wir da jetzt wirklich sowas machen. Und ich glaube, da war man dann ein bisschen vorsichtig. Erstmal hat gesagt, naja, wir bleiben erstmal bei den konservativ so rum und bleiben erstmal bei dem, was es so gibt und was wir haben. Weil es natürlich auch immer ein Risiko ist, auf einen neuen Antrieb umzustellen. Das sind ja lange Entwicklungszeiten auch für so einen Hersteller, bis da so ein kompletter Rahmen und Fahrrad drum entwickelt ist. Und wenn man aufs falsche Pferd setzt, hat man jetzt ja auch schon in der Vergangenheit gesehen, hat man auch gern mal viel Zeit und Geld aus dem Fenster rausgeschmissen. Mhm. Deswegen, ja, haben wir da also erstmal ein bisschen gebraucht und haben dann aber auch intern einfach auch gemerkt, es reicht halt nicht, da irgendwas zu machen, was so gut ist wie die anderen, sondern wenn wir da wirklich auf den Markt eintreten wollen und einen Eindruck hinterlassen wollen, müssen wir natürlich was bringen, was deutlich besser ist als die Konkurrenz. Und haben dann nach der Eurobike 23, nachdem die Resonanz eben so ein bisschen durchwachsen war und da kein Hersteller so richtig gesagt hat, ja, wollen wir jetzt unbedingt machen, haben wir gesagt, okay, dann entwickeln wir halt einfach nochmal weiter und kommen dann halt nächstes Jahr zur Eurobike mit etwas, was allem anderen voraus ist. Und das war ein sehr ambitionierter Plan. Da haben wir dann halt richtig Gas gegeben. Und was halt auch wichtig war, das bringt halt wenig, den Leuten irgendwie einen Akku, einen Motor und ein Display auf den Tisch zu legen. Du brauchst das Ganze halt auch fahrbar. Man kennt ja dieses Konzept von diesen Mules, ne? Aber wir haben dann gesagt, naja, wenn wir jetzt vielleicht auch dann am Anfang noch nicht mal irgendeinen Hersteller haben, weil wir wollen das System ja auch verkaufen ab 24. Sonst war das natürlich wichtig, auf den Markt zu kommen und natürlich auch gleich Systeme zu verkaufen, nachdem wir jetzt schon einiges in Entwicklungsarbeit reingesteckt hatten. Mhm. Dann haben wir gesagt, wie wäre es denn, wenn wir dann einfach vielleicht auch so ein Startup mitgründen oder so ein Startup supporten, was dann unser E-Bike-System dann gleich in einem Rad verbaut. Und so war quasi dieser Gedanke von Amflow dann auch geboren. Das war von Anfang an schon als separate Firma und separates Bike-Startup-Unternehmen geplant, was von DJI dann halt unterstützt wird und auch so ein bisschen als der Träger von unserem System dann halt auch funktioniert. Und deswegen haben wir dann auf der Eurobike 24 quasi mehr oder weniger zwei Produkte gelauncht. Zum einen mal das E-Bike-System von DJI Avinox. Und dann halt eben noch die Unterstützung für diese neue Fahrradmarke Amflow, wo das System dann halt auch gleich fahrbar, erlebbar war. Und ich glaube, das war eine sehr, sehr gute Entscheidung, weil dadurch ist es halt richtig durch die Decke gegangen. Wenn wir jetzt da einfach nur irgendwelche Komponenten auf dem Tisch liegen gehabt hätten, das hätte keinen, glaube ich, so richtig interessiert. Aber dadurch, dass wir da auch schon ein komplett fertiges Bike zeigen konnten, was ja auch ein bisschen um diesen Antrieb drumherum gebaut wurde, also perfekt auf diesen Antrieb abgestimmt wurde, hat das natürlich dann auch gleich viel Eindruck hinterlassen. Und ich kann mich da noch dran erinnern, wie dann nach der Eurobike und auch schon während der Eurobike also das Telefon und nicht mehr Stillstand und auch mein E-Mail-Postfach übergequollen ist und wir auf einmal Anfragen von so ziemlich jedem großen Fahrradhersteller hatten.
Jetzt munkelt man aber oder so hinter vorgehaltener Hand hat man gesagt, dass ihr vielleicht gar nicht die Mengen hättet liefern können, die jetzt zum Beispiel ein Bosch oder ein Mitbewerber von euch halt auch an, sagen wir mal, ein Cube oder sonst wen liefert. Mhm. Ist das so? Oder weil im Moment, es gibt ja nach wie vor jetzt noch nicht den großen Hersteller, der jetzt auf das DJI-System setzt.
Ja, das ist, na klar, sowas muss man natürlich erstmal auch hochfahren, die Produktion. Man fängt dann, wenn man noch keinen riesen Kunden hat, stellt man jetzt nicht irgendwo eine riesen Fabrik ins Grüne und baut da einen Haufen Antriebe mal auf die Hoffnung, dass es sich verkauft.
Ja.
Sondern das ist bei uns dann natürlich auch mit der Anzahl der Fahrradhersteller gewachsen. Also wir hatten dann, wie gesagt, von Anfang an ja schon das Glück, dass wir mit Mflow eine Marke hatten, die das System verbaut hat. Und dann kamen, wie gesagt, nach der Eurobike mehr und mehr, die sehr starkes Interesse gezeigt haben. Aber wie ich es gesagt habe, sich für so ein System zu entscheiden und als Fahrradmarke auf so einen neuen Antrieb zu setzen, ist natürlich ist schon eine Entscheidung, die man erstmal treffen muss. Und es gab welche, die waren da sehr schnell, wie zum Beispiel Uno und Forbidden natürlich auch. Die waren somit die ersten, die das Potenzial gesehen haben und dann halt gleich gesagt haben, auf der Eurobike quasi noch, ja, wollen wir, gehen wir mit. Und da waren auch noch ein paar andere dabei, die jetzt noch nicht gelauncht haben, aber jetzt auch demnächst kommen zur Eurobike. Also da wird es noch ein paar interessante Marken auch dieses Jahr geben auf der Eurobike. Okay. Das waren jetzt aber, wie du schon richtig bemerkt hast, nicht so die Volumenhersteller, wobei da jetzt dieses Jahr auch schon ein, zwei kommen. Aber wir haben dann eben, und das ist auch, DJI hat da halt auch eine riesen Erfahrung und Historie. Wir können sehr dynamisch und schnell unsere Produktionskapazitäten auch hochfahren. Das kennen wir ja aus den anderen Produktkategorien, die ich vorhin erwähnt habe. Mhm. Wissen wir, wie man Sachen produziert, wie man Consumer Electronic Produkte produziert. Und wir sitzen da ja auch quasi im Epizentrum in Shenzhen. Da wird sehr viel hergestellt, was wir so täglich benutzen in unserer Welt, was Elektronikprodukte angeht. Mhm. Und haben natürlich die besten Voraussetzungen, da dann auch schnell die Produktion hochzufahren. Und das ist jetzt natürlich passiert. Nachdem wir mehr und mehr Verträge unterschrieben haben und mehr Hersteller zu uns kamen, haben wir natürlich die Produktion auch direkt hochgefahren. Aber ja, das war natürlich klar, also zur Eurobike selber, jetzt 24, hätte man noch keine riesen Stückzahlen liefern können. War aber auch klar, dass da keiner direkt sagt, ich nehme gleich, weiß ich nicht wie viel. Weil das sind natürlich Projekte, die dauern länger, die gehen länger und dementsprechend fahren wir jetzt unsere Produktionskapazitäten hoch, um dann halt unsere OEMs dann auch rechtzeitig beliefern zu können. Und bis jetzt klappt das sehr gut. Also da ist jetzt, ja.
Ja, jetzt wollen wir langsam mal, oder Luki, auf unser Thema mit der ZTV umschwenken, weil es natürlich viele jetzt auch beschäftigt. Also ich kann vieles von dem, was du sagst, wir haben jetzt so ein bisschen Insider-Gespräch geführt, wie kam dir zum Marktstart und wie kam es dazu, dass ihr eine eigene E-Bike-Marke gegründet habt. Was ich bestätigen kann, ist, dass es halt eingeschlagen ist, medial. Und ich glaube, jetzt beim Kunden kommt es ja auch immer mehr an. Man hört, dass sehr viele Räder verkauft werden über einen Händler.
Ja.
Wir hatten die ersten Bikes im Test, jetzt das zweite schon, also beide Modelle im Test, beide, glaube ich, mit überragendem Urteil und haben es auch mal gegen den neuen Bosch CX-Motor sogar schon mit Update gestellt, also sind die Bikes gegeneinander gefahren und da war schon echt zu sehen, was da für eine Leistung am Start ist, also 1000 Watt und 120 Newtonmeter. Als ich das noch gefahren bin, musste man das immer noch mit einem Boost zuschalten und jetzt habt ihr euch nochmal entschieden, ein Update zu bringen, dass man das in quasi nahezu jedem Modi quasi zur Verfügung hat, richtig?
Genau.
Das
kannst du jetzt im Turbo-Modus kannst du konstant auch 1000 Watt fahren. Also das ist natürlich immer noch, wir überwachen natürlich immer noch die thermische Entwicklung. Wenn du jetzt die ganze Zeit 1000 Watt fährst und es heiß draußen ist und du da die volle Leistung abrufst, kann das natürlich dann auch irgendwann mal zum Derating kommen. Aber prinzipiell hast du erstmal die 1000 Watt zur Verfügung, kannst sie konstant fahren und musst jetzt nicht wie vorher den Boost-Modus reindrücken. Aber was ich auch nochmal betonen möchte und will, ich glaube, unser System ist jetzt nicht nur so erfolgreich und gehypt, weil es irgendwie eine hohe Leistung hat, sondern weil es eben auch noch ganz viele andere super Funktionen bietet. Und auch gerade in den letzten Software-Updates, die es gab, sind so viele tolle Features dazugekommen. Das sind bei anderen Herstellern, wäre das schon fast wieder, oder wäre eigentlich schon wieder ein neues Produkt. Und wir liefern da eben super viel per Software nach, zum Beispiel die Möglichkeit, dass du deine Modis jetzt zum Beispiel neu sortieren kannst. Du kannst Modis rauskonfigurieren, wenn du es nicht brauchst. Ne? Wenn du jetzt sagst, du hättest gern, du brauchst keinen Eco-Modus, du brauchst nur Trail und Turbo, kannst du Auto und Eco kannst du deaktivieren, sodass du schneller durchschalten kannst. Du kannst die Reihenfolge ändern. Du kannst mittlerweile sogar auf dem Touchscreen kannst du die einzelnen Modis anpassen. Also das ist natürlich klasse, du brauchst dein Handy nicht, du brauchst die App nicht, du kannst auf dem Display direkt sagen, naja, ich hätte jetzt gerne ein bisschen weniger Leistung im Turbo-Modus oder ein bisschen mehr Leistung im Trail-Modus, Drehmomentbegrenzung, Overrun, das kannst du alles direkt auf dem Display konfigurieren. Das ist was es derzeit auch nirgendwo anders gibt. Du kannst eine Ladebegrenzung reinmachen, dass du jetzt sagst, du kommst mit dem leeren Akku heim, steckst es an, es wird nur bis 70% vollgeladen. Wir haben eine automatische Entladungsfunktion, dass die Batterie nicht über Wochen vollgeladen rumsteht. Und nicht zuletzt waren wir ja auch die Ersten, die so ein Supercharging beim E-Bike eingeführt haben mit einem 500 Watt Lader, der einfach doppelt so schnell den Akku volllädt wie bei den anderen Produkten. Und unser Ladegerät ist nicht größer und wird auch nicht heißer. Und das ist auch was viele Leute einfach total umhaut, und auch die ganze Konnektivität, die wir bieten, die App, wie gesagt, ein Touchscreen auch. Also es hat nicht nur, es liegt sicherlich nicht nur an der Leistung, sondern an den ganzen Features und vor allem auch an dem Fahrgefühl. Und das ist halt auch was durch diesen Sensor, den wir hinten haben mit 42 Punkten, der eine sehr feine und hochauflösende Abnahme der Hinterradgeschwindigkeit bietet. Vorher war da immer noch der Standard, dass mal so ein Magnet hat, der da so alle Schaltjammer rumrotiert, können wir halt sehr fein regeln und Schlupf feststellen. Und unser System fühlt sich einfach sehr natürlich an vom Unterstützungsverhältnis, vom Unterstützungserlebnis. Und es ist, bietet einfach, ja, es ist sehr gut kontrollierbar und das ist, glaube ich, was die Leute auch gefühlt haben. Nicht nur irgendwie schiere Leistung. Es gab vorher und es gibt immer noch Systeme, die genauso viel Leistung oder mehr Leistung haben, die haben sich aber nie richtig durchgesetzt, weil die sich halt einfach nicht so gut angefühlt haben. Und ich glaube, bei unserem System ist die Leistung halt sehr kontrolliert abrufbar und gibt dir ein sehr sicheres und gutes Gefühl, wenn du auf dem Rad sitzt.
Jetzt hast du ja schon echt super viele USPs, wie man so schön sagt, angesprochen, die euer System ja besonders machen. Aber wenn wir jetzt so in Richtung Daten gehen, jetzt seid ihr bewusst rangegangen und habt gesagt, okay, wir wollen jetzt einen besonders starken Motor entwickeln. Hm. Wenn du jetzt in die Produktentwicklung involviert bist, kann man da sagen, dass dieses höher, weiter, schneller auch weitergeht? Oder sagt ihr, wir sind bei diesen 120 Newtonmeter angekommen und das ist, oder 1000 Watt angekommen und das ist jetzt auch erstmal die Zukunft für uns, da wird es jetzt erstmal nicht höher gehen?
Du, das lassen wir uns, glaube ich, ein bisschen offen. Also generell uns, für uns das Wichtigste ist, dem Nutzer das beste Produkt zu bieten und das beste Fahrerlebnis. Und wenn wir jetzt der Meinung sind, es wäre für den Nutzer noch gut, irgendwie noch ein paar Watt mehr zu haben oder ein paar Newtonmeter mehr, und wir der Meinung sind, dass wir das in einer sehr kontrollierten und sicheren Weise eben auch implementieren können, warum nicht? Also wir sind da offen. Wir wollen da uns keine irgendwie Grenzen oder sonst was setzen. Von daher sind wir da erstmal technologieoffen. Und was ich von anderen Herstellern auch mitbekomme, ist es bei vielen auch so, dass die da auch erstmal offen sind. Weil eine Sache sollte man auch nicht vergessen, mehr Leistung heißt auf keinen Fall irgendwie, dass es unsicherer ist. Also das hat damit relativ wenig zu tun, weil wir haben ja ein anderes Limit etabliert in der E-Bike-Welt für Pedelecs. Das ist die Geschwindigkeitsbegrenzung, die ist bei 25 km/h. Da halten sich alle dran, da halten wir uns auch dran. Das finde ich ist die wichtigste Maßnahme für die Sicherheit. Und ich glaube, da kann man geteilter Meinung darüber sein, ob eine Leistungsbegrenzung und vor allem eine Leistungsbegrenzung, was die Watt angeht, wirklich der Sicherheit zuträglich ist oder da einen großen Einfluss drauf hat. Da könnte man, glaube ich, eher noch über Newtonmeter reden, aber wir sind da erstmal offen und sehen da keinen Grund, das zu limitieren oder würden vor allem auch erstmal hinterfragen, warum man unter dem, ich will es nicht Vorwand nennen, oder unter dem Begriff der Sicherheit die Leistung regeln muss, weil, wie gesagt, Sicherheit kommt meiner Meinung nach und unserer Meinung nach durch andere Faktoren, wie zum Beispiel, wie gut lässt sich ein E-Bike-System kontrollieren und fahren. Ja, also es gibt so bestimmte Motoren oder Race-Motoren, also da musst du da im Stand nur kurz das Pedal antippen und dann macht dein Fahrrad schon fast einen Backflip. Und diese Motoren haben deutlich weniger Leistung. Da musst du mir jetzt mal erklären, warum dieser Motor dann sicherer ist, obwohl er weniger Leistung hat, obwohl, wenn du kurz das Pedal antippst, das Ding fast unter dir wegfliegt. Und das habe ich schon mehrfach erlebt auch, selber, als ich so ein Modell gefahren bin und auch bei anderen. Ja, da stehst du da und unterhältst dich irgendwie und dann kommst du kurz ans Pedal und dann wirklich, da springt dir fast das Rad unterm Arsch weg. Und das geht und wunderbar auch mit 600 Watt und das geht auch mit 750 Watt, das geht auch mit 500 Watt, weil da hat die Watt, hat da gar nichts zu sagen, weil wir wissen ja, dass Watt ein Produkt ist, ne? Und da geht's viel mehr um Drehmoment und wie gut kontrollierbar so ein Antrieb ist. Und das ist eben auch so ein Punkt, wenn du nur einen Abnehmer hast in so ein Magnet darum, wie willst du denn da das Hinterrad richtig kontrollieren? Du weißt ja noch gar nicht, was da passiert. Das Rad muss sich ja erstmal ein paar Mal drehen, dass du überhaupt weißt, was da gerade hinten abgeht. Ja, bei uns kannst du, ich weiß nicht, ob du das schon mal ausprobiert hast, mit so einem Avinox-Rad, das schiebst du 2-3 Zentimeter und dann kannst du ja schon auf dem Display lesen, wie schnell das Rad fährt und wir können halt genau ablesen, was dann, wenn wir merken, wir haben ja zum Beispiel auch einen Neigesensor drin, wenn wir merken, dass das Rad hochgeht, haben wir auch eine automatische Funktion, die du aktivieren kannst, um den Motor sofort zu cutten. Das heißt, wenn wir merken, das Rad hat einen Winkel, den wir als nicht sicher ansehen, dann können wir sofort auch die Kraft unterbrechen.
Also ein Wheelie oder sowas meinst du?
Genau, so ein E-Control oder so eine Überschlagskontrolle. Das heißt, ich würde da wirklich sehr, sehr stark hinterfragen, warum jetzt die Wattzahl, gerade die Wattzahl, so wichtig für dieses Thema ist, weil das sehen wir anders. Ja, wir sind da, wie gesagt, erstmal sehr offen, was das angeht. Und wir sind, bitte nicht falsch verstehen, uns ist es super wichtig, dass das ganze Thema sicher ist. Und Sicherheit, das hat für uns die oberste Priorität. Aber wir fragen uns, warum das jetzt irgendwie der Hauptfaktor für Sicherheit sein sollte.
Ich weiß mal,
und wie gesagt, das ist auch, ich fahre schon seitdem ich 16 oder 17 bin, fahre ich Mountainbike und mit Fahrrädern den Berg runter.
Da ist nichts sicher, oder?
Und ja, also dieses Thema mit irgendwie Trail, Share the Trail und Probleme mit Wandern.
Image, ne? Genau.
Das gab's vor E-Bikes genauso wie mit E-Bikes. Das hat sich meiner Meinung nach auch null geändert mit E-Bikes. Das Thema jetzt war vorher schon da, da konnte noch keiner, das hat noch keiner das, den Ausdruck E-Bike überhaupt gekannt, weil es kommt ja eher dadurch, dass Leute irgendwie viel zu schnell irgendwelche Trails runterfahren in Berg und das ist egal, ob du ein E-Bike oder ein Bio-Bike hast, du kannst mit jedem Bio-Bike kannst du schnell einen Berg runterfahren und irgendwie auf Wegen, sage ich mal, so fahren, dass du andere störst. Da müsste man fast eher drüber nachdenken, ob man dann irgendwelche riesen Fahrwerke wie eine Fox 40, ob man die verbietet, weil die einem letztendlich ermöglichen, noch schneller einen Berg runterzuheizen. Ja. Also wie gesagt, ich will mal stark hinterfragen, warum die Wattleistung von einem E-Bike-System so einen großen Einfluss auf die Sicherheit von Fahrradfahren hat.
Ja, jetzt genau nochmal, um unserem Zuhörer da auch nochmal ein bisschen Orientierung zu geben. Also es ist ja momentan einfach eine Diskussion, die vom ZIV, also dem Zweirad-Industrieverband, das ist ein Lobbyverband der deutschen Zweiradindustrie, den gibt's schon irgendwie eine Weile, irgendwie 100 Jahre oder so, oder mal unter anderem Namen. Und die sind da jetzt wohl vorgestoßen mit einem Vorschlag zu sagen, hey, wir müssen das regulieren auf 750 Watt Maximalleistung, 400% Maximalunterstützung. Das heißt, die Power, die du als Fahrer, Fahrerin selber reingibst, wird per Faktor 4 quasi vom Motor unterstützt. Bei euch ist es aktuell Faktor 8, ne? Also 800%.
Genau.
Genau, und das soll halt in Brüssel, auf Brüssel-Ebene passieren. Und deren Argument ist, ich weiß gar nicht, ob es so sehr das Sicherheitsthema ist. Da bin ich jetzt gerade so ein bisschen überfragt. Ich war selber auch auf dem Think Tank vom E-Mountainbike-Magazin in Leonberg. Da war ja auch ein Vertreter von euch mit dabei. Mit dem saß ich auch in einem Workshop oder in so einer kleinen Arbeitsgruppe. Das war auch mega spannend und kontrovers, das Thema, wie das da diskutiert wurde, ob das nachher halt auch so ein Hemmnis ist, was Innovationen angeht. Klar habe ich da auch eine Meinung dazu, aber jetzt nochmal ganz klar, nochmal kurz zurück zum erklärenden Faktor. Die ZTV sagt wohl, es gibt momentan für E-Mountainbikes, jetzt bin ich da nicht voll in diesen Regularien drin, aber wohl nur so eine Ausnahmeregelung, dass diese Räder unter diese 25 km/h fallen, man dafür aber keinen Führerschein braucht, wie bei einem Mofa, und natürlich eigentlich auch keinen Helm. Und davon möchte man jetzt weggehen, um das E-Bike nachhaltig, also sicher zu machen, sicher im Sinne von Verkauf, ne? Also dass das nicht auf einmal vom Markt verschwindet, weil es verboten wurde. Da kursieren auch gerade diese Mofa-Diskussion aus den 70er, 80ern. Das ist wohl damals aus dem Ruder gelaufen mit Tuning und dass so eine Kreidler-Zündab irgendwie da auf einem Salzsee in Amerika 225 km/h gefahren ist oder was. Und dass die Tuner-Szene so ein bisschen angeheizt hat in Deutschland. Genau, und dieser ganze Markt zusammengebrochen ist, die ganzen Firmen sind Konkurs gegangen, und aus dieser Angst heraus, also ne, soll jetzt Brüssel einen Vorschlag gemacht bekommen, der genau diese Regulierung stark vorsieht. Dass es jetzt auf einmal zufällig die Werte sind, die Bosch jetzt mit dem neuesten Update anbietet, das kommentiere ich jetzt an der Stelle mal nicht, das darfst du gerne tun. Genau, aber das
lass
ist so.
Lass mich auch mal so stehen. Gut. Ist schon ein interessanter Zufall, ja.
Das ist ein interessanter Zufall. Also man könnte jetzt auch, oder böse Zungen munkeln, ich lege es jetzt mal bösen Zungen in den Mund, sagen, da hat man auch ein bisschen Angst vor, sage ich mal, dem neuen E-Motor aus Fernost, der einfach viel mehr Leistung bietet und ja, Fahrspaß auf jeden Fall, das kann ich ja nur bestätigen. Genau, aber Frage muss ich natürlich auch am Abschluss noch stellen. Wie siehst du das? Wie seht ihr das? Wie geht ihr damit um? Ich meine, du hast jetzt schon ein paar Sachen dazu gesagt. Ja, schieß einfach mal los.
Ja, ich meine, was ich davon halte oder was wir davon halten, habe ich ja eigentlich gerade schon gesagt. Mhm. Hauptsächlich ist ja einfach die Frage, warum genau die Wattzahl und woher genau diese 750 Watt kommen. Also wer hat die sich ausgedacht? Also auf was für einer Grundlage basieren die? Das würde ich halt einfach hinterfragen. Da wird ja auch manchmal angeführt wegen den USA, wobei es in den USA auch überhaupt keine einheitliche Regelung gibt. Und da gibt es auch, muss man auch nochmal unterscheiden, zwischen Nennleistung, Peakleistung, Nominalleistung, also mit thermisch, also da gibt es ganz, da muss man auch aufpassen, kommt es auch zum Beispiel drauf an, nehme ich die Leistung am Hinterrad ab oder geht es um Motorleistung? Ne, das ist ja auch wie beim Auto, da gibt es ja dann auch Prüfstände, da wird ja die Leistung am Reifen quasi abgenommen und nicht am Motor. Also das muss man sich ganz genau anschauen, da gibt es viele verschiedene technische Begriffe und wie gesagt, also unser Hauptstatement ist eigentlich, ja, also wie gesagt, wir sind da immer offen für Gespräche und reden gerne mit jedem und wollen absolut jede, was dem Thema Sicherheit zuträglich ist, auch unterstützen, und das ist für uns auch sehr wichtig, aber wir fragen uns halt, glaube ich, berechtigt, woher diese 750 Watt kommen und ob diese Watt überhaupt der entscheidende Faktor für Sicherheit sind, weil das mag ich mal ganz stark bezweifeln, und hatte ich ja eben auch schon viele Beispiele genannt, warum. Zum Beispiel, dass es diese Thematiken auch schon lange vor dem E-Bike gab und dass zum Beispiel Newtonmeter und die Höchstgeschwindigkeit viel sicherheitsrelevantere Themen meiner Meinung nach sind. und du mit der Leistung halt leider, auch wenn du die jetzt irgendwie limitierst oder auf einer bestimmten, weiß nicht, wo dieser Wert herkommt, auf 750 Watt festlegst, du halt auch zum Beispiel Leuten mit einer vielleicht körperlichen Behinderung oder Leuten, die körperlich nicht so fit sind, auch irgendwo die Möglichkeit nimmst, da Spaß zu haben und mitzufahren. Und letztendlich ist ja auch zum Beispiel eine Gesamtmasse von einem Rad ist ja auch viel sicherheitsrelevanter als jetzt die Antriebsleistung. Ja. Und ist es generell auch die Frage, seit wann ist denn jetzt auf einmal, wie schnell du den Berg hochfährst, so wichtig, solange du dich immer noch in dem Geschwindigkeitslimit da auffällst von 25 km/h und das ist ja gesetzlich geregelt, das halten wir ja auch ein. Ich glaube, das ist nicht wirklich das Thema. Da habe ich auch noch nie von jemandem irgendwie mitbekommen, dass die Wanderer oder sonst was sich dran stören, dass man den Berg hochfährt, sondern es geht, glaube ich, eher um das Runtergehacke und das Runtergefahre, was zu schnell ist und teilweise zu Problemen führt und zu Sicherheitsproblematiken. Also wie gesagt, da gibt es ganz viele Themengebiete und wir sind da auch übrigens nicht der einzige Hersteller, der sich da am Kopf kratzt und fragt, ob das eine sinnvolle Entscheidung ist. Also ich habe da, was ich da mitbekommen habe, ich rede ja auch mit verschiedenen Leuten und verschiedenen Herstellern. Wir sind da definitiv nicht der Einzige, der diesen Vorstoß da von dem ZIV jetzt nicht ganz so nachvollziehen kann. Und da auch, da gibt es auch einige, die sich eben fragen, was die Motivation dahinter, woher kommt es jetzt und warum ist es jetzt auf einmal so, wird es so hochgekocht nach der Eurobike 24 oder halt eben in den letzten Monaten, nachdem das System von DJI auf den Markt gekommen ist, weil davor war das eben definitiv nicht so ein Thema und wurde nicht so heiß diskutiert, wie es auf einmal diskutiert wird. Und da fehlt uns auch so ein bisschen die Evidenz für, dass da jetzt auf einmal irgendwas droht. Also da wird ja teilweise aufgeführt, die Versicherungen wollen das jetzt auch nutzen und regulieren und da drohen Verbote und sowas. Da fehlen
Helmpflicht,
uns, ja, genau. Helmpflicht. Da fehlen uns so ein bisschen und nicht nur uns. Also da fragen sich gerade einige Leute in der Industrie, wo ist denn da die Evidenz für? Wo sind denn der Belege? Weil es wurde auch schon nachgefragt bei Versicherungen und auch auf regulatorischer Ebene. Und da hieß es, nö, eigentlich sind wir da nicht groß dran, irgendwie was zu ändern oder planen irgendwas. Mhm. Also das ist wirklich zu hinterfragen, warum das jetzt auf einmal da so hochgekocht wird von einigen und warum jetzt eben dieser Vorstoß da kam. Aber wie gesagt, wir sind offen, wir reden gerne mit jedem. Wir sind auch gerade dabei, dem ZIV beizutreten. Und wollen uns da auf jeden Fall auch dann beteiligen und ein Teil davon werden, der Entscheidungsfindung. Genau, aber also wir sehen es halt generell erstmal, wir wollen einfach schauen, dass der Kunde, der Fahrradfahrer letztendlich einfach das beste Erlebnis hat und sehen solche regulatorischen Einschränkungen ohne wirklichen Hintergrund oder ohne wirklichen, ja, dass es notwendig ist, als problematisch. Deswegen sind wir da erstmal offen und wollen uns da eigentlich nicht festlegen für irgendwelche Grenzen oder sowas.
Mhm. Seid ihr Mitglied vom ZIV oder werdet ihr es? Oder?
Wir sind gerade dabei, beizutreten. Sind jetzt gerade im ZIV auch im Austausch und ich denke mal, dass jetzt zur Eurobike das, also wir pushen das von unserer Seite, wollen es so schnell wie möglich erledigen.
Ist natürlich für so einen Verband auch immer eine schöne Werbung, um neue Mitglieder zu sammeln.
Ja, ja, ja.
Ich bin ein bisschen gehässig, tut mir leid. Müsste eigentlich jemanden vom Verband einladen.
Ja. Nee, aber wir sind da im Austausch. Wir haben schon auch Calls gehabt mit dem ZTV und da ist eine gute Kommunikation. Also das läuft alles gut und wir versuchen da jetzt so schnell wie möglich beizutreten, auf jeden Fall.
Und was sich natürlich viele fragen werden, oder das frage ich mich vor allen Dingen auch, oder die es schon ein Bike von euch gekauft haben, was wäre denn, wenn diese Regelung kommt?
Ja, das ist ganz einfach. Es gibt einen Standschutz. Also alles, was du jetzt kaufst, das hat einen Standschutz. Da musst du nichts dran ändern. Also wenn du jetzt ein Rad mit einem Avinox-Antrieb kaufst, dann kannst du das auch nutzen bis in die alle Ewigkeit. Das ist das, soweit
kommt
ich weiß.
Kommt dann kein Update, was da drüber gelegt wird und alles ist hinfällig, oder?
Soweit ich weiß, gibt es einen Bestandsschutz und das heißt, selbst wenn da irgendwann mal, ich meine, das muss man ja auch klar dazu sagen, so ein Gesetz, bis das umgesetzt wird, das dauert auch noch, also ich sage mal, da fließt noch einiges Wasser den Rhein runter.
Gerade auf EU-Ebene, ne?
Genau, als Mainzer, ne, da fließt viel Wasser den Rhein runter, bis das wirklich umgesetzt wird. Da reden wir mal von Minimum 2 bis 3 Jahre, ja. Das heißt, irgendwo in 2 bis 3 Jahren wird das vielleicht mal umgesetzt, ja. Bis dahin sind, glaube ich, viele Räder verkauft, wo das System drin ist. Und die, soweit ich das verstanden habe, genießen dann auch Bestandsschutz. Und sofern da wirklich eine Gesetzänderung kommt, können wir das mit einem Fingerschnips auch implementieren, beziehungsweise das kannst du heute schon implementieren, wenn du das Avinox-System als Fahrradhersteller verbaust, als OEM, hast du ein Tool in der Fertigungslinie, mit dem du am Schluss einfach sagen kannst, ich begrenze das Rad auf 750 Watt oder was weiß ich auch immer, auf was du es begrenzen willst, 800, 900, sonst was, oder auch nur 500, wenn du jetzt sagst, ich will ein besonderes Rad für Kinder bauen oder was weiß ich was, kannst du das einfach begrenzen, das kann der Nutzer auch nicht ändern. Und wenn du als Fahrradhersteller sagst, ich will es dem Nutzer überlassen, ich will es nicht einschränken, kann der Nutzer das ja auch jederzeit in der App runterregeln. Also wenn der Nutzer jetzt sagt, nein, ich will unbedingt nicht mehr als 750 Watt haben, dann kann der Nutzer in unserer App ganz klar einfach den Slider etwas nach links verschieben und dann hat er 750 Watt. Und wenn er nur 500 Watt haben will, dann kann er noch weiter verschieben, dann hat er nur 500 Watt. Also das kannst du bei uns einfach einstellen. Das ist für den Fahrradhersteller als auch für den Nutzer eine Sache von wenigen Sekunden. Dann hat er das Leistungslimit gesetzt. Und wir ermöglichen jedem, das für sich selber zu entscheiden, sowie Fahrradhersteller als auch Nutzer, was er da für sinnvoll ansieht und was er da haben will. Von daher, ja, wir sind offen, wir können das alles, das ist kein Problem.
Ja, ich meine, was natürlich schon sinnvoll ist und die Angst, sage ich mal, die habe ich auch schon mal öfter, wenn ich so viele Mountainbiker im Wald sehe, gerade mit diesen illegalen Wegen bei uns in Baden-Württemberg gibt es immer noch die 2-Meter-Regelung und der E-Mountainbiker, der ist halt, der kommt halt jetzt auch, sag ich mal, überall hin, überall hoch. Das berichten ja auch die in den Alpen, die Alpbetreiber, also Hüttenbetreiber, so heißen sie genau. Denen ist das ja auch zum Teil Unrecht. Deswegen kann ich schon auch nachvollziehen, dass der ZDV sagt, also der Lobbyverband der Zweiradindustrie, hey, wir müssen Brüssel da jetzt mal was liefern, was halt haltvoll ist, also was halt auch den dafür sorgt, dass das E-Mountainbike oder das E-Bike an sich halt auch Bestand haben wird. Ne? Das kann ich dann natürlich schon ein Stück weit verstehen.
Gehe ich nicht mit, weil mit 500 Watt kommst du da genauso hoch.
Das stimmt.
Also, sorry.
Ja, die Zahlen, bei den Zahlen bin ich bei dir. Da sage ich auch, warum müssen wir das auf die Zahlen ausgerechnet begrenzen?
Ja. Da geht's eher um, glaube ich, viel wichtiger als sich da an irgendwelche technischen Nummern zu klammern, geht viel mehr um einfach das Verhalten der Nutzer. Das ist das Wichtige. Du musst einfach.
Wie so Trail-Etikette wie verhalte ich mich meinen Mitmenschen gegenüber vernünftig?
Ja. So, das ist das Wichtige. Du kannst auch mit 750 Watt kannst du genau den gleichen Quatsch machen wie mit weiß ich wie viel Watt. Das hat damit nichts zu tun. Also wenn du das wirklich als Argument, dass du sagst, du willst eben das schützen und das hat nichts mit der Wattzahl zu tun. Auch mit 750 Watt kannst du da Mist bauen. Du kommst überall hoch. Mit 500, selbst mit einem Light-EMTB kommst du überall letztendlich hoch. Ne? Also das ist, das sehe ich einfach nicht und ich glaube, da gäbe es viel, viel wichtigere Dinge, die man pushen müsste. Zum Beispiel Initiativen oder halt einfach Awareness schaffen und den Leuten sagen, hey, verhaltet euch so und so sonst kann es da eben zu Problemen führen. Da sehe ich aber nicht viel, ehrlich gesagt. Ne? Also ich glaube, da wäre das Geld sinnvoller investiert, wenn das mal einfach die Nutzer da irgendwie, na, ich will jetzt nicht sagen erzieht, aber da halt einfach so ein Bewusstsein für schafft. Vielleicht ist das der bessere Ausdruck. Ne?
Ja, ich glaube, im Großen und Ganzen geht es natürlich auch darum, natürlich mal abseits der Zahlen, und das hat das E-Bike einfach wie kein anderes Produkt geschafft, die Leute aufs Rad zu bekommen, die vielleicht vorher nicht aufs Rad gestiegen sind.
Genau.
Und eben dieses Lachen oder einfach ein bisschen müheloser Radfahren können, das kann das E-Bike auf jeden Fall, das kann auch euer Rad. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen auch in die Zukunft schauen. Jetzt seid ihr ja sehr im sportiven Bereich unterwegs. Natürlich kann das E-Bike nochmal auch super viel im Alltag bewegen, Stichwort Pendeln oder vielleicht auch Lastenräder. Was plant ihr da? Geht ihr auch mehr in die Richtung und wollt euch da nochmal ein bisschen weiter öffnen? Oder sagt ihr, ihr begreift das EMTB oder generell das E-Bike ganz klar als Sportgerät?
Wir wollen auf jeden Fall auch in die Bereiche reingehen. Das ist super interessant für uns, und da kann ich dir auch schon auch ein bisschen spoilern. Es wird auch auf der zu Eurobiken dieses Jahr werden auch die ersten Nicht-Mountainbike-Räder von Fahrradherstellern angekündigt und auf den Markt kommen, wo unser System zu finden sein wird. Das heißt, du kannst demnächst auch eventuell in einem Citybike, in einem Cargo-Bike oder in irgendwas anderem ein Avinox System finden, und wir sind da total offen für. Wir finden das alles spannend. Wir haben jetzt mit dem E-Mountainbike angefangen, weil das für uns so die Königsdisziplin war und weil es auch unsere Leidenschaft natürlich erstmal das Interessanteste war, und wir haben halt gesagt, naja, wenn wir so einen High-End-EMTB-Antrieb auf die Beine stellen können, was zum Beispiel einen Uno oder einen Forbidden sogar verbaut, dann fällt uns, glaube ich, alles Weitere eher leicht. Das ist erstmal so die Königsdisziplin, vielleicht erstmal so die Formel 1 des E-Bikes. Ja. Und wenn wir das hinkriegen, dann ist das andere auch alles machbar. Und da sind wir auch, wie gesagt, gucken wir auch in alle Richtungen, ob man dann vielleicht sagt, man baut auch mal noch einen kleineren Motor, einen noch leichteren Motor für, weiß ich nicht, Gravel oder City. Oder wie gesagt, wir sind da total technologieoffen. Und finden das super spannend, schauen da in alle Richtungen, und ich kann dir nur sagen, da wird auf jeden Fall auch schon fleißig entwickelt. Da wird's
auch. Oh, jetzt hast du, glaube ich, die Büchse der Pandora hier geöffnet mit zwei Fahrradjournalisten. Jetzt fragen wir dich natürlich aus. Nein, wie geht's auch in so Richtung Display-Option weiter, Range Extender, seid ihr an sowas dran? Ist sowas schon eher nah oder eher fern? Wie geht's da weiter mit der Entwicklung? Kannst du da schon ein bisschen was teasern, wie du es gerade schon gemacht hast?
Ich kann leider nicht viel erklären.
Das dachte ich mir fast schon, aber ich habe trotzdem gefragt.
Alles, wie du jetzt ja auch schon gemerkt hast, ist die Konkurrenz uns da sehr sehr interessiert daran, was wir machen. Deswegen kann ich da leider nicht viel zu verraten. Ich kann dir nur erzählen oder kann dir davon berichten, dass wir da, wie gesagt, in alle Richtungen schauen und schon einige sehr interessante Produkte da auf unserer Roadmap haben, dieses System auch erweitern. Also wir begreifen das Avinox-System auch so ein bisschen als Produktfamilie, wo die Dinge auch untereinander kompatibel sind. Da wird es vielleicht auch nochmal eine Lichtlösung geben oder Anbindung anderer elektronischer Komponenten. Da gibt's ja ganz viele tolle Sachen im Moment, ob das jetzt elektronische Schaltung, Dropper-Posts, Fahrwerke sind. Also wir sind da, und gerade als DJI, die ja eben wir sind ja auch eigentlich eine Softwarefirma letztendlich, weil wir alle Produkte, die wir haben, basieren ja massiv auf Software. Das ist natürlich was wir in unseren Genen auch haben. Also da wird es noch viele tolle Lösungen geben.
Thema Software, da muss ich mal eine fiese Frage stellen.
Ja.
Jetzt sagen ja viele, das kommt aus Fernost und so. Ist das jetzt eine Spy-Software? Also sammelt das Rad Daten und stellt die irgendwem zur Verfügung? Kann ja, glaube ich, relativ viele Daten sammeln.
Genau, du hast ein integriertes Ride-Log-System, also so ähnlich wie ein Wahoo oder Garmin, kannst du deine Routen aufzeichnen, kannst die auch mit Strava sharen und intern unsere App auswerten. Kannst du, aber musst du nicht. Du kannst auch alles ausschalten. Dann wird da auch nichts gespeichert.
Dann wird auch nichts gespeichert.
Genau. Also du kannst diese Cloud-Funktionalität, das ist die Fahrdaten, also diese Routen aufzeichnet, kannst du dir komplett deaktivieren.
Okay.
Genau. Sobald es dann. Das baue ich ja auch noch besonders, dass es in Richtung Integration anderer Produkte angeht. Ich glaube, eure Drohne kann dem Rad hinterherfliegen, richtig? War das sowas? Was geht da noch in dem System?
Das geht noch nicht.
Geht noch nicht, dann habt ihr jetzt einen Anstoß, was man vielleicht noch machen könnte.
Aber was wir zum Beispiel schon machen können, du kannst unsere Action Cam integrieren, also die Osmo Action 5 Pro, die kannst du über das über die Controller am Rad kannst du starten und stoppen. Du hast auf dem Display dann eine Aufnahme Indikator. Du siehst also, dass die Kamera läuft, wie lang sie läuft. Solche Sachen kannst sogar Modis ändern. Also wir versuchen natürlich so viel wie möglich zu integrieren. Auch du kannst jetzt schon Herzsensoren anbinden. Also das ist, also was ich vorhin auch erwähnte, was da in Zukunft noch kommt, so in Richtung Konnektivität und Software, da wird noch viel kommen, viel Spannendes kommen. Und wir reden auch mit einigen Zubehörherstellern und Fahrradherstellern, was diese Thematiken angeht, weil wir das auch super spannend finden. Also gerade die ganzen elektronischen Komponenten am Rad zu integrieren, das ist natürlich cool. Das liegt natürlich auf der Hand, dass wir sowas machen. Und wie gesagt, halt eben auch für alle Fahrradtypen, das ist auf jeden Fall auch auf dem Horizont.
Jetzt muss ich nochmal zum Abschluss vielleicht, also wir kommen ja so langsam, kriegen wir die Stunde voll. Genau, da hast du viele, viele spannende Einblicke auf jeden Fall schon gegeben, aber nochmal so eine kritische Frage. Ihr seid halt gekommen aus dem Nichts, sage ich mal, und habt den E-Bike-Markt jetzt so ein bisschen aufgeweckt bis hin zu, dass vielleicht jetzt zufälligerweise irgendwelche Regulierungen eingeführt werden. Seht ihr euch als so ein Disruptor? Ich spreche auch nochmal die Regulierung an. Ganz klar, das ist mir vorhin noch in den Kopf gekommen, habe ich noch nicht gesagt. Bei E-Bike-Rennen seid ihr zum Teil verboten. Ist es verboten, mit dem DJI-Motor zu fahren?
Nee, es ist nicht explizit verboten, mit dem DJI-Motor zu fahren.
Mit der Leistung.
Es ist einfach eine Grenze gesetzt worden auf 750 Watt, wo man sich dann auch wieder hinterfragen muss, warum auf 750 Watt? Warum begrenzt man nicht Newtonmeter oder sonst irgendwas? Oder warum sagt man nicht irgendwie, der Fahrer muss ein bestimmtes Gewicht haben? Aber wenn ich jetzt irgendeinen 50-Kilo-Mensch habe, der gegen einen 100-Kilo-Mensch fährt, naja, da kannst du auch sagen, es ist irgendwie ein bisschen unfair, weil letztendlich zählt das Leistungsgewicht und nicht die Leistung vom Motor. Genau, es wurde halt bei manchen Wettbewerben, die dann halt auch von verschiedenen oder bestimmten Organisatoren veranstaltet wurden oder von bestimmten Firmen unterstützt wurden, wurde ein Limit auf 750 Watt gesetzt. Damit schließt du aber nicht nur den DJI-Motor aus, sondern auch zum Beispiel jetzt den neuen Mahle-Motor oder auch andere Motoren, die es da gibt, die eben mehr als 750 Watt haben. Wie gesagt, da kannst du dich jetzt wieder fragen, wie sinnvoll das ist. Wir nehmen das sportlich im wahrsten Sinne des Wortes und überlegen uns jetzt, wie wir da einen Modus implementieren können, dass wir unser System dann halt auch auf 750 Watt oder was auch immer da irgendwann die Grenze sein wird, wie wir denn unser System dann halt einfach auch regelkonform machen können, damit Leute, die ein Rad mit unserem System kaufen, auch an solchen Wettbewerben teilnehmen können, weil wäre ja schade, wenn sie es nicht machen können. Wie gesagt, da sind wir auch schon dran.
Ja, die Frage war ja eher, seht ihr euch als so ein Disruptor? Ist das so, was ihr nach außen hin verkörpern wollt?
Absolut, das war ja im Drohnenbereich so. Das war eigentlich in jedem Bereich, in den wir bisher gegangen sind, haben wir eigentlich den Markt, kann man schon so sagen, ein bisschen umgekrempelt und auch mit Innovationen interessant gemacht. Im Drohnenbereich sowieso. Aber auch im Action-Cam-Bereich, im Ansteckmikrofon-Bereich, da kamen wir quasi aus dem Nichts, haben mit unserem ersten Produkt ein Produkt präsentiert, was den alteingebrachten Mikrofonherstellern die ins Schwitzen gebracht hat, weil es halt einfach super funktioniert hat und zu einem super Preis. Und wir sehen uns da absolut als so ein Disruptor. Und unsere Maßgabe ist immer, wenn wir auf den Markt kommen, wollen wir was Neues bringen, also nicht irgendwie nur das, wir stecken uns selber unsere Latte immer höher als das, was es im Moment auf dem Markt gibt. Wir wollen das für die Nutzer erschwinglich machen und vor allem, das ist ja auch das Avinox-System, hat ja auch echt einen sehr guten Preis für den OEM. Also damit kann man auch Räder bauen, die absolut erschwinglich sind für den Nutzer, kommen jetzt ja auch dieses Jahr dann auf den Markt und nächstes Jahr noch viel mehr. Und eben halt einfach die Nutzerfreundlichkeit in den Vordergrund stellen. Und wenn du unser System mal benutzt, gerade mit den neuesten Software-Updates, siehst du einfach, wie super die App ist und wie leicht das Display zu bedienen ist und was du dafür für Möglichkeiten hast. Wenn du das vergleichst mit vor noch ein, zwei Jahren, da war der Standard, dass du da so ein, zwei, drei LEDs und wenn du Glück hast, hatten die noch verschiedene Farben. Das so war es ja letztendlich.
Ja, zum Teil.
Ja,
bisschen übertrieben, aber...
Ja, aber waren schon noch einige Systeme. Also als ich noch da vor dem DJI-System, klar, wir waren jetzt nicht die Ersten, die einen LCD-Bildschirm hatten, aber wir waren zum Beispiel die Ersten, die einen Touchscreen hatten. Ne? Mhm. Sich halt auch, und wir waren zum Beispiel auch die Ersten, die so eine Schnellladefunktion hatten. Das war für viele Leute, also ich glaube, das ist die meistgestellteste Frage bisher, warum hat das bisher noch kein anderer gemacht? Warum hat bisher kein anderer ein Ladegerät oder ein System entwickelt, wo du halt mit 500 Watt laden kannst? Meine Antwort ist auch darauf, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht genau sagen, weil die Technologien, die wir da verbaut haben, das ist keine Rocket Science, das gab es vorher schon. Also diese GAN-Ladetechnologie, die steckt in vielen Notebook-Ladegeräten und Netzteilen drin. Die Akkuzellen, die wir nutzen, sind auch Zellen, wo jeder drauf Zugriff hat. Und ich glaube schon, dass das DJI und das Avionox-System auch so ein bisschen für den Nutzer vor allem, und das ist, muss man glaube ich auch sagen, den Markt wiederbeleben. Und das hat man jetzt ja auch gemerkt, weil du es auch vorhin angesprochen hast, dass das Amflow-Rad sich sehr gut verkauft. Das verkauft sich sehr gut und vor allem vor dem Hintergrund, dass es ja so gut sogar wie ohne irgendwelche Rabatte über die Ladentheke geht. Also du kriegst ja andere E-Bikes, mittlerweile musst du ja riesen Rabatte geben. Und bei dem M-Flow-Rad, das war eins der wenigen Räder, was die Händler auch wieder ohne große Rabatte oder weiß gar nicht, ob die überhaupt Rabatte, weil das ja teilweise waren ja die Leute froh, dass sie überhaupt eins bekommen haben.
Jetzt hast du schon so ein bisschen angesprochen, dass ihr es ja auch als Consumer Electronics seht. Also da geht es ja jetzt, sage ich mal, nicht nur rein ums E-Bike, sondern auch um ja die anderen Produkte, die ihr schon im Portfolio habt. Wie ist jetzt gerade so eure Strategie? Verkauft ihr das wirklich nur bei Fahrradhändlern? Und wie ist vor allen Dingen auch eure Kunden, die breite Masse aufgesetzt? Kann ich mir da vorstellen, dass da viele Mountainbike-Cracks sich jetzt gerade ein DJI-Rad kaufen? Oder erreicht ihr da auch viele, die, sage ich mal, schon eine Drohne von euch haben und dann zuschlagen? Kannst du uns da mal Einblicke geben?
Ich glaube, das ist beides. Also ich arbeite ja bei DJI Avionox, deswegen habe ich jetzt nicht so einen Einfluss, so einen Einblick drauf, wo und wie die Amflow-Räder verkauft werden. Und das kriege ich nur so über befreundete Händler mit und wo ich ab und zu kriege ich mal da und hier und da so ein Insight. Aber was ich so mitbekomme, sind das schon die Eingriffe. Ich meine, das Pro-Modell von dem Amflow, das kostet ja immerhin auch Richtung 10.000 Euro. Das kauft jetzt, glaube ich, nicht einfach mal jemand, der sagt, ach, ich würde gerne mal Mountainbike fahren, habe da bisher noch nie was von gehört. Und was ich aber weiß, dass die Verkaufszahlen von dem Pro-Modell extrem gut sind. Am Anfang hätte ich ja auch erwartet, okay, das wird sich lange nicht so gut verkaufen wie das Einsteigermodell. Aber was ich so höre, ist der Anteil von dem Pro-Modell sehr, sehr hoch sogar, was ich auch in den Facebook-Foren so mitbekomme. Und ich denke schon, dass wir auch neue Leute durch die Marke, durch die Brand DJI in diesen Sport gebracht haben, die gesagt haben, ach komm, jetzt wenn DJI da was macht, ist das interessant, das gucke ich mir mal an, weil alle anderen, also es gibt ja wirklich so DJI-Fans, die sagen, jedes Produkt, was DJI, das will ich irgendwie haben. Und da gesagt haben, ach, wenn die jetzt sowas machen, schaue ich mir das auch mal an, haben sich dann vielleicht ihr erstes E-Mountainbike gekauft wegen DJI. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen sind die meisten Käufer schon Leute, die da im E-Bike-Bereich oder im Mountainbike-Bereich vorher auch schon angesiedelt waren. Aber wie gesagt, ich arbeite nicht bei Amflow, deswegen kann ich dir das jetzt nicht so genau sagen. Müsste man mal einen Kollegen von Amflow fragen oder eben Amflow-Händler. Aber das ist das, was ich so mitbekommen habe.
Ja, du kennst der Mountainbiker oder die Mountainbikerin, die Mountainbikerin weiß ich gar nicht, ob die so, aber die brauchen ja alle Fox Factory, ne? Und deswegen verkauft sich das Topmodell,
ja, klar, ist der Gold dran, ne?
Genau.
Ja. Nee, es ist, wobei man muss auch wirklich das Pricing von den Modellen ist ja bei beiden sehr fair. Ich würde sagen, Preis-Leistungs-Verhältnis bei beiden Modellen ist auf einem sehr ähnlichen Niveau, wenn du dir anguckst, was für Komponenten verbaut sind. Also die haben beide einen fairen Preis, ne? Bei dem Pro-Modell hast du ja schon viel Bling-Bling dran, sage ich mal. Da ist ja alles Fog Factory und eine XO hinten. Und
aber das macht sich natürlich immer gut beim Händler, ne?
Das macht sich beim Händler und sieht natürlich auch schick aus. Aber ich so Preis-Leistungs-Verhältnis ist bei beiden auf einem ähnlichen Niveau, würde ich sagen. Ja.
Ihr sagt auch wirklich über den normalen Fahrradhändler, ne? Also ich kann jetzt nicht zum typischen Großhandel in Sachen Elektronik, da gibt es ja zwei sehr große Marken, da gibt es euch nicht.
Nee, wie gesagt, das ist wieder alles Amflow. Ich rede hier für DJI Avionox, aber Amflow kannst du nur beim Fahrradhändler kaufen, beim Fahrradfachhändler. Das war der Marke auch ganz wichtig. oder halt online über die Amflow-Webseite, aber das der Großteil wird über die Fachhändler verkauft, weil ein E-Bike halt auch einfach ein komplexes Produkt ist, wo der Nutzer, glaube ich, gerne irgendwie zum Händler geht, damit er, wenn er da irgendwie Probleme dran hat, auch einen Ansprechpartner hat. Macht total Sinn für mich. Und sowas würde bei irgendeinem Elektronikmarkt, glaube ich, auch einfach nicht richtig aufgehoben sein. Weil du brauchst einfach den Service, du brauchst Leute, die sich da auskennen. Und ich kenne einige Amflow-Händler, das sind wirklich top Fahrradhändler, die richtig wissen, was sie da machen. Also das sind Fahrradhändler, wo du sonst die ganzen anderen High-End-Marken auch nur findest. Und die verkaufen da richtig, richtig gut Amflow, weil sie auch hinter dem Produkt stehen.
Jetzt habe ich noch eine Frage, die mich schon ein bisschen beschäftigt. Du bist ja gerade so in Plauderlaune, dann haue ich noch einen raus.
Geht generell viel und gerne.
Ja, das Problem. Ist doch gut. Ja. Was mir so ein bisschen auffällt bei so Elektronikprodukten zum Teil, ist ja jetzt auch ein Elektronikprodukt, dass die Chinesen vielleicht ein bisschen anderes Vertriebskonzept haben und vielleicht, weil das jetzt auf den Preis bezogen, sagst du auch, sie sind ja auch preis-leistungsmäßig echt attraktiv, dass die erstmal ein bisschen tiefer einsteigen. Ist das so? Und dann nicht unbedingt so hohe Rabatte geben müssen.
Das kann man, glaube ich, so sagen, ja. Also ich meine, das kannst du generell, haben wir natürlich auch festgestellt, der Fahrradmarkt ist natürlich wieder ein ganz anderer Markt als der typische Consumer Electronic Markt. Mhm. Also das ist, das haben wir natürlich auch erstmal verstehen müssen und dann, also du hast ganz andere Margen, du hast eine ganz andere Bindung von den Kunden an den Händler. Ich sag mal, wenn du jetzt irgendwelche Kopfhörer dir kaufst oder ein Handy, das ist dir letztendlich egal, wo du das kaufst. Aber bei so einem E-Bike, das ist schon nochmal eine andere Nummer. Da spielt schon viel auch irgendwie der Händler eine Rolle. Und aber generell, After-Sales ist halt ein super wichtiges Thema für E-Bikes oder generell Fahrräder. Ja, das ist natürlich ein Produkt, was hart getreten wird im wahrsten Sinne des Wortes, wo starke Belastungen draufkommen, wo immer was kaputt geht, egal wie gut das Produkt ist. Also das ist selbst, ne, also kannst du die teuersten Komponenten an den Rad schrauben und auch die gehen kaputt. Habe ich leider schon am eigenen Leib erfahren müssen im wahrsten Sinne des Wortes. Egal was du da dran schraubst und egal ob es Factory ist oder die teuerste RockShox. Das muss alles mal in die Wartung, das muss alles mal repariert werden. Von daher ist das schon ein ganz anderes Business als das typische Consumer Electronics Business. Das muss man schon sagen.
Also da muss man höhere Preise verlangen, meinst du?
Nicht unbedingt. Ich glaube, After-Sales spielt halt einfach eine wichtige Rolle und die Produktdurabilität und Qualität spielt eine starke Rolle und einfach, dass du den Markt auch verstehst. Deswegen war das vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass wir 23 da auf den Markt kamen sondern erstmal peu à peu auch viel gelernt haben mit den Leuten, mit denen wir gesprochen haben, ob das jetzt Fahrradhersteller waren, ob das Fahrradhändler waren, Endkunden, Konkurrenten. Wir haben ja mit wirklich vielen gesprochen und da haben wir viel, viel gelernt und das ist erstmal auch angeschaut. Und es war, glaube ich, auch ganz gut, das auch alles erstmal zu verstehen. Und dann letztendlich spiegelt sich das jetzt auch in unserem Produkt wieder, die Erfahrung, die wir da gesammelt haben. Also war vielleicht auch einfach ganz gut, dass es 2023 noch nicht so gezündet hat, sodass wir uns dann 2024 mit einem sehr reifen Produkt und auch einer reifen letztendlich Dienstleistung oder auf den Markt gekommen sind. Ne?
Ja, ich würde sagen, gezündet, das ist eigentlich schon das Stichwort und wir kommen jetzt auch langsam zum Ende hier, denn ja, ihr seid auf jeden Fall gut eingeschlagen auf dem Markt. Es wird super spannend, interessant zu sehen, wie es jetzt auch weitergeht, wann die ersten Volumenhersteller, du hast das eben schon ein bisschen angeteasert, vielleicht kommen und dann euer Antriebssystem verbauen. Ja, und an euch, liebe Zuhörer, wenn ihr natürlich nochmal tiefer in die Materie einsteigen wollt, rund um das Thema DJI, Avionox, aber natürlich auch Amflow, dann schaut gerne in die aktuelle Ausgabe Ausgabe 08/2025 von uns vom Mountainbike Magazin, das Orangene, was ihr am Kiosk findet. Da haben wir gerade alle aktuellen Motorensysteme und vor allen Dingen auch viele spannende Bikes getestet, unter anderem auch das M-Flow Bike natürlich mit dem DJI Arbinox und schon dem Software Update. Und im Sommer werden wir uns auch nochmal in einer kommenden Ausgabe dem Thema E-Bike-Motoren widmen und machen einen großen Motoren-Test und vor allen Dingen auch Special, wo wir dann nochmal richtig ins Detail gehen und die Stärken und vielleicht natürlich auch Schwächen der Motoren nochmal zeigen. Ja, Ferdinand, vielen lieben Dank für die spannenden Insights rund ums Thema DJI. Wir sind gespannt und schauen euch genau auf die Finger, was da kommt und stellen auch demnächst weiterhin noch unangenehme Fragen zu kommenden Produkten. Chris, auch vielen lieben Dank für deine Expertise rund um das Thema.
Ja, danke schön, Lukas, und danke schön, Ferdinand, auch für die Einblicke. War echt ein spannendes Gespräch. Und Lukas, eine Sache, es ist die 07 und nicht die 08.
Es ist die 07. Ja. Ich komme schon durcheinander hier mit unseren Ausgaben. Aber vielen lieben Dank. Genau. Und ansonsten schaut ihr auf unserer Website bike-x.de. Dort findet ihr das Thema auf jeden Fall. Ja, und dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören an euch da draußen. Und wir sagen, alles ist fahrbar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
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 Alles ist fahrbar. Der Mountainbike-Podcast.